Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Bei Ravensburger denken die meisten an Spiele, an Puzzle, an Domino und Klassiker wie Quartett. Clemens Meyer ist zu Gast und seit 3 Jahren sind Sie der Vorstandsvorsitzende der Ravensburger Gruppe. Herzlich willkommen.
Danke, Frau Köster.
Sie sind der Urenkel des Unternehmensgründers Otto Meyer. Wann haben Sie denn das letzte Mal ein Spiel in der Hand gehabt?
Gestern.
Und auch gespielt?
Ja, wirklich, wirklich, wirklich. Zurzeit spielen wir Level 8, ein Kartenspiel. Macht riesen Spaß, gerade im Sommer sehr, sehr schön.
Und was ist das für ein Spiel?
Ein klassisches Legespiel. 8 Level spielt man durch, funktioniert wirklich schon so, eigentlich schon für Kinder ab so 7, 8 Jahren, die ein bisschen Zahlenverständnis haben. Macht aber auch hinten raus wirklich Spaß. Und das ist total relativ schnell, relativ leicht. Macht große Freude.
Sind Sie dann auch so etwas wie der erste Spiele-Tester im Unternehmen?
Naja, also hochoffiziellerweise bin ich es natürlich nicht. Aber ich nehme die Sachen nach Hause. Ich habe Kinder auch und wir spielen wirklich viel zu Hause. Die Kinder sind auch hart, können durchaus auch mal kritisch sein und sagen, nee, das finden sie nicht gut. Aber natürlich schauen wir, dass wir die Produkte nicht für die Familie, das Management machen, sondern für eine breitere Zielgruppe. Aber es ist wichtig, das selber zu tun.
Aber wenn Sie gerade sagen, ja, die Kinder sind Kritiker, was hatten die denn zuletzt zu kritisieren? Auch an diesem Kartenspiel?
Also das Kartenspiel gibt es schon länger, von daher da haben sie nichts zu kritisieren gehabt. Aber natürlich gibt es neue Produkte, die wir bringen, die sagen, ah, das ist zu kompliziert, das ist nicht gut erklärt oder das Thema spricht uns nicht an. Das ist aber auch gut, selber ein Gespür dafür zu kriegen.
Sie haben wahrscheinlich auch verfolgt, was jetzt in diesem Jahr zum Spiel des Jahres gekürt wurde. Das war dann nämlich Speedy Roll, nicht aus Ihrem Verlag, sondern vom Piatnik Verlag. Gucken Sie da, was die Konkurrenz macht? Haben Sie das mal gespielt?
Ich persönlich habe es nicht gespielt, aber natürlich schauen wir da genau drauf. Und da ist auch zwischen den Verlagen ein guter Austausch da. Also auch wenn man Mitstreiter im Markt ist, kennen sich die Kollegen und die Redakteure, schicken sich sogar die Spiele zu vorab. Also das ist eine freundliche Branche von daher.
Aber da kommt doch wahrscheinlich schon sowas hoch wie, ach verdammt, das hätten wir jetzt auch gerne auf den Markt
natürlich
gebracht, oder?
Natürlich gibt es auch immer wieder, das ist ja auch ein guter Ansporn.
Diese Entwicklung der Spiele, auf die schauen Sie natürlich auch. Jetzt hatten Sie gerade ein Kartenspiel erwähnt, das ist schon länger auf dem Markt. Haben Kartenspiele heutzutage noch Zulauf?
Ja, Kartenspiele spielen eine große Rolle im wahrsten Sinn des Wortes gerade, weil sie natürlich zugänglich sind, man sie mitnehmen kann, oftmals die Spieldauer auch nicht so lange ist. Und Spielen ist ja wieder sehr, sehr populär, was uns richtig freut. Eigentlich alle Altersgruppen spielen wieder viel, auch wenn es das Thema Digitalisierung gibt. Und Kartenspiele ist ein wichtiges Thema.
Ja, man hört ganz viel über die Renaissance des Spielens. Kommt das analoge Spielen plötzlich zurück?
Das ist in der Tat so. Also vor einigen Jahren, 6, 7 Jahren, hatten wir uns natürlich auch große Sorgen gemacht, wird denn überhaupt im Rahmen der Digitalisierung noch viel gespielt? Und das hat sich nicht bewahrheitet. Es ist wirklich so, dass die Leute sehr gerne zusammen spielen. Einfach das, was dahinter steckt, nämlich diese Zeit gemeinsam mit Leuten, die man gerne hat, mit Familie, mit seinen Nächsten, Zeit zu verbringen über ein Spiel. Dafür ist wieder eine hohe Wertschätzung da.
Aber es war ja offensichtlich auch mal anders, daher auch die Befürchtungen. Was hat sich dann gewandelt, dass es jetzt wieder ein großes Thema ist?
Naja, meine Sicht ist, als die Digitalisierung wirklich in der Breite in unsere Gesellschaft kam, natürlich auch mit den Telefonen und den Tablets, war so eine Faszination mit diesem Neuen da, dass die meisten von uns ja sehr, sehr viel Zeit damit verbracht haben. Und das ist wie ein Pendel, das sehr weit in eine Richtung schwingt. Und irgendwann merkt jeder Mensch für sich, das ist toll, aber es ist auch schön, den Leuten in die Augen zu schauen, mit den Leuten ohne ein elektronisches Gerät da zu sein. Und das Pendel schwingt sich so ein bisschen ein. Was wir im Moment sehen, ist, wir sind alle, leben alle in einer digitalen Welt, aber wir schätzen es eben auch, ob es das Spielen ist. Die anderen schätzen viel Sport, schätzen den Garten oder das Kochen.
Ja, es gibt Klassiker offensichtlich, die sich halten. Und dennoch gibt es auch eine große Entwicklung bei den Spielen. Das gilt aber nicht nur, denn was umfasst Ravensburger noch?
Ja, Spiele ist sicher mit das Wichtigste, was wir machen, aber wir machen natürlich auch Bücher, Kinderbücher im deutschsprachigen Bereich und natürlich Puzzle. Da denken auch sehr viele Leute dran, wenn sie an Ravensburger denken. Aber Ravensburger ist inzwischen ja auch mehr als das blaue Dreieck. Wir haben ja auch ein paar andere Marken im Portfolio. Die Firma Brio aus Skandinavien, aus Schweden, die klassisch die Holzeisenbahnen, alles was dazugehört,
machen. Haben Sie vor 5 Jahren übernommen?
Genau.
Und seit fast 140 Jahren gibt es das Unternehmen Ravensburger. Gibt es so ein Spiel, was es damals gab, was es heute auch noch gibt und was auf dem Markt funktioniert?
Also es gibt das, unser erstes Spiel war ja die Reise um die Erde in 80 Tagen nach Jules Verne. Das gibt's heute nur noch bei uns in einer Museum-Edition zu kaufen. Von daher wirklich durch die gesamte Zeit durchgezogen hat sich kein Spiel. Aber natürlich gibt's Klassiker wie allen voran Memory 1959 oder auch Fang den Hut, die wir seit halben Jahrhunderten verlegen und nach wie vor sehr erfolgreich sind.
Was ist das, Fang den Hut?
Fang den Hut.
Ach so, okay. Ich dachte, es ist irgendetwas Holländisches oder so. Fang den Hut.
Fang den Hut.
Ja.
Und vor allem Memory.
Und Puzzle natürlich auch. Jetzt scheint es, dass plötzlich das Puzzeln wieder ein großer Trend ist. Mir hat sich diese Faszination Puzzeln nie erschlossen. Es gibt aber Menschen, die fasziniert das wirklich ungemein. Sie müssen die Faszination erklären können.
Ja, da müssen wir sie offensichtlich noch bekehren. Puzzeln ist in der Tat etwas, was viele Leute schon immer machen und das jetzt gerade auch durch die Zeit, durch die wir gerade gegangen sind, nochmal einen besonderen Boom hat. Es ist ein ruhiges Hobby gewesen und heute reden die Leute auch mehr darüber. Es wird auch ein populäreres oder publikeres Hobby. Die Faszination beim Puzzeln ist diese Entspannung, die kommt, wenn man sich wirklich nur auf das Puzzle konzentriert. Das ist ja zwischen Entspannung und Anspannung, weil man sucht immer das nächste Teil, möchte das nächste finden. Und damit fokussiert man sich einfach voll auf das Puzzle, schaltet ab zur Außenwelt und ist wirklich in einem Thema drin. Und das tut extrem gut. Da kann man schnell mal eine Stunde verbringen und kommt ganz aus seinem Alltag raus. Das schätzen die Menschen.
Aber das größte Puzzle bei Ihnen hat mehr als 40.000 Teile. Der Karton alleine wiegt 18 Kilo. Also da sucht man ja nicht nur ein bisschen, dabei kann man doch wahnsinnig werden.
Das ist natürlich die Spitze des Eisberges und das machen die wirklich Versierten. Das Gros der Menschen macht das 1000-Teile-Puzzle, vielleicht auch das 1500 oder auch mal kleinere. Aber ja, sowas gibt es auch und Puzzeln ist auch ein Sport. Die Leute gehen weit. Wir haben auch Puzzle, die ohne ein Motiv auskommen, nur mit der Form, weil Menschen eben diese Herausforderung suchen.
Okay. Ja, man muss nicht alles nachvollziehen können. Wie ist es denn bei den Trends und den Spielen? Gibt es auch so einen Trend, wo Sie selber auch sagen müssen, haben wir vielleicht auch mal einen Trend verschlafen? Denn so eine Entwicklung geht ja auch womöglich relativ schnell.
Ja, da gibt's natürlich immer wieder was. Wir haben manche Trends, zum Beispiel kooperative Spiele, weil das klassische Spiel ist ja gegeneinander, wenn man so will. Manche Trends wie kooperative Spiele, wo wir durchaus einen Trend auch mit prägen. Oder jetzt mit dieser Marke ThinkFun, wo es eigentlich eher Einzelspielerspiele sind, die man aber durchaus in der Gruppe spielt, weil jeder einem eine Richtung macht. Aber es gibt auch andere Sachen, wo wir nicht die Führenden sind oder dann erst später was dazu machen.
Und 2/3 macht inzwischen das Auslandsgeschäft aus und der US-Spielehersteller Toys R Us musste Insolvenz anmelden. Das hat doch vermutlich auch Auswirkungen auf Ihre Geschäfte gehabt, oder?
Ja, natürlich. Wir arbeiten ja klassischerweise im Handel zusammen, sei es der Fachhändler oder auch große Ketten wie Toys R Us und sowas beschäftigt uns dann immer. Und das Ausland ist für uns mit 2/3 des Spielwarengeschäfts sehr wichtig. In Amerika gibt es natürlich eine relativ breite Kundenstruktur, das ist gut. Von daher war es bei uns nicht so signifikant wie vielleicht bei ein paar anderen Herstellern. Aber ja, das spielt auch eine Rolle.
Wenn man jetzt mal drauf schaut, was Ravensburger in den vergangenen Jahren übernommen und gekauft hat, beispielsweise auch einen US-Spieleentwickler haben sie gekauft oder Startups aus Großbritannien und auch den USA, vor 5 Jahren einen schwedischen Hersteller von Holzeisenbahnen. Das klingt ja fast, als sei Ravensburger eine Krake, die sämtliche Unternehmen schluckt.
Nee, also eine Krake, so sehen wir uns nicht und das sind wir auch von unserer Mentalität nicht. Wir heißen nach dieser wunderschönen Stadt in Süddeutschland, aber wir verstehen uns natürlich breiter. Wir haben uns lange Jahre, eigentlich seit den 60ern, als europäisches Unternehmen verstanden und inzwischen sind wir eben auch relativ stark nach Amerika gegangen und sehen uns also auch genauso als amerikanisches Unternehmen und jetzt natürlich über Brio auch als skandinavisches und das ist sehr schön und diese Internationalität ist, was wir auch im Unternehmen treiben und prägen, was den Menschen auch Spaß macht und wo wir natürlich auch Chancen für uns, für die Puzzle, für die Spiele sehen, dann auch in den Ländern mit gepuzzelt und gespielt.
Das heißt also, die Wachstumschancen liegen nicht auf dem deutschen Markt.
Der deutsche Markt ist relativ gut entwickelt. Da gibt es immer was zu tun. Als Firma sieht man immer, wo wir noch Bereiche haben, die wir weitermachen können. Aber da haben wir eine sehr gute Marktposition. Und in anderen Märkten, selbst auch in Polen oder in England, können wir noch stärker wachsen. Und natürlich in Amerika. Und inzwischen schauen wir auch ein bisschen nach Asien und sagen, können wir da vielleicht auch mehr machen.
Aber vermutlich spielt doch jedes Land irgendwie auch anders, oder? Wie gucken Sie da drauf?
Ja, natürlich. Und deswegen ist es wichtig, wir sind ja ein Verlag, wenn Sie so wollen, und haben auch viel Leute, die selber tief in der Materie sind und spielen. Aber es ist ganz wichtig, dass wir erstmal die Kunden verstehen und verstehen eben, wie spielt denn jemand in Amerika oder gar in Asien. Machen sehr, sehr viel Marktforschung dazu, sehen, dass gerade zum Beispiel in Amerika ist es spannend, dass da gerade die Strategiespiele im Moment eigentlich eine größere Rolle spielen. So die recht anspruchsvollen, komplizierten Spiele, die werden dort sogar German Games genannt. Die haben dort gerade wieder eine Renaissance. Gerade bei jungen Studenten oftmals, die sich einen Abend lang hinsetzen und ein komplexes Spiel spielen.
Gehen Sie dann auch so weit und machen sich auf Ursachenforschung, woran das liegt?
Das tun wir bei manchen Spielen und bei manchen Themen in der Tat. Memory ist ein schönes Beispiel. Bei Memory, das werden Sie wissen, ist es ja so, dass eigentlich der Achtjährige oder die Achtjährige gegen den Erwachsenen gewinnt. Macht mit die Begeisterung von diesem Spiel aus. Und sowas erforschen wir dann auch mal und sagen, was passiert da und warum ist das so? Das war dann Hirnforschung und da finden wir heraus, dass einfach das Hirn des Kindes noch breiter vernetzt ist, ein besseres Bilderkennungs-, Mustererkennungsgedächtnis hat als wir Erwachsenen. Wir haben so ein bisschen mehr die breiteren Straßen,
verdorben.
Die Autobahnen im Kopf.
Ja. Und Sie sind der Urenkel des Unternehmensgründers von Ravensburger, das 1883 von Otto Meyer gegründet wurde. Und Spiele hatte der aber erstmal gar nicht im Fokus, sondern was?
Ja, er war Verlagsbuchhändler und hat von daher auch erst mit Buch und buchähnlichen Produkten angefangen. Es gab viel Bastelprodukte dann auch. Es war eine spannende Zeit, so wie wir das heute erforschen können. Es war eigentlich die Reformpädagogik und es ging eben darum, wie man Kindern auch Themen vermittelt, näher bringt, also immer vom Kind aus denkend. Und von daher gab es erstmal Produkte, die durchaus in Richtung Buch und Basteln gingen. Und dann 84 kam das erste Spiel, Reise um die Erde in 80 Tagen nach Jules Verne, schön illustriert und damit auch schon ein bisschen Internationalisierung in die Wiege gelegt.
Und wissen Sie, was Otto Meyer für ein Typ war?
Von dem Verständnis, das wir haben, war es ein ziemlich neugieriger Mensch, jemand, der auch in dieser Zeit und der Neuerung von dieser Zeit in hohem Maße interessiert war, aber auch Technik interessiert. Er hat zum Beispiel auch selber den ersten Zeppelinflug 1900 dann gezeichnet und war durchaus auch künstlerisch, hat relativ viel gezeichnet, war in der Natur, war viel wandern. Also ich glaube, er war ein aufgeschlossener, kreativer, neugieriger Mensch.
Wo hat denn der Unternehmensgründer für Sie heute im Jahr 2020 immer noch eine Vorbildfunktion?
Das Tolle bei uns ist ja eigentlich im Vergleich vielleicht so Unternehmen, die sich über so eine lange Geschichte auch ganz unterschiedlich entwickeln, dass wir immer noch das Gleiche machen wie damals. Also es geht bei uns immer noch um das Kind und um die Familie und um die richtigen, wir nennen es heute nicht mehr Lehrmittel, aber die richtigen Materialien, mit denen das Kind sich einem Thema nähern kann. Und von daher ist die Vorbildfunktion in der ursprünglichen Denke zu sagen, sei kindgerecht, sei das, was nicht von oben runter, sondern auf Augenhöhe für die Kinder und Familien funktioniert. Und dieses auf Augenhöhe ist ein Thema, was wir uns in der Produktentwicklung ganz oft sagen.
Ende der 90er wurde ein Spiel entwickelt, so ein sogenanntes Ballerspiel. Was hätte Otto Meyer dazu gesagt?
Das kann ich natürlich nicht sagen, weil man es ja immer wahnsinnig im Kontext von der Zeit anschauen muss. Aber es ist nicht die Richtung, in die wir gehen wollen. Das Thema, wie viel Gewalt, Waffen etc. ist in Produkten, ist natürlich was sich verändert mit der Zeit. Aber wir wollen da nicht an die Grenzen gehen.
Wieso hatten Sie es dann damals entwickelt?
War, muss ich gestehen, vor meiner Zeit, aber ich glaube, es war natürlich auch Ende der 90er, war auch wieder ein Zeitgeist da. Das war eine Boomphase. Jeder dachte, er kann noch neue Sachen machen, wachsen. Hat uns ja auch nicht ganz gut getan, die Phase damals.
Ja, ich glaube, das Spiel wurde dann nicht weiterentwickelt,
nein,
oder?
Nein,
wie haben
nein.
Sie dann am Ende entschieden?
Genau, es wurde nicht, also es gab wirklich ein Projekt, was nicht fertig entwickelt wurde, was definitiv nicht mehr zu den Ravensburger Werten passte. Aber auf solche Wege hat man sich damals auch begeben.
Ravensburger ist deshalb so bekannt, weil dieses blaue Dreieck dann auch zum Markenzeichen wurde. 1974 war das. Wie ist das blaue Dreieck entstanden?
Ja, also erstmal ist es nicht in der Farbe blau, aber war der Absender Ravensburger Spiele oder Ravensburger Bücher, stand in einem Dreieck unten am Buch oder an der Schachtel. Und dann irgendwann wurde es neu designt von einem Designer, der im Umkreis von IBM gearbeitet hat, interessanterweise.
Da war die Farbe blau schon mal gesetzt,
wahrscheinlich. Da war die Farbe blau, vielleicht. Und dann kam der Absender, wurde dann irgendwann eben auch zum Firmennamen, weil wir immer schon gesagt haben, Ravensburger Spiele, Ravensburger Bücher. Also wir waren schon immer stolz auf unsere Herkunft. Und irgendwann hat man gesagt, das ist doch dann konsequent, das einfach Ravensburger zu nennen, auch als Marke.
Als Urenkel des Unternehmensgründers, ist das für Sie ein Fluch oder ein Segen, in dieser Rolle sich zu befinden?
Ja, das werde ich manchmal gefragt. Natürlich ist es ein Segen in der Hinsicht, dass ich diese tolle Firma leiten kann jetzt. Und da ist eine lange Tradition, die ich schätze, wobei ich damit wirklich mich wohlfühle und da keinerlei Druck als solchen spüre, weil ich ja sehr freiwillig in der Firma bin. Also ich habe lange, Sie haben es vorhin erwähnt, im Ausland gelebt und gearbeitet und habe einen sehr bewussten Schritt in die Firma dann irgendwann gemacht und auch in der Firma nicht gleich in die Rolle des Chefs, sondern erstmal in verschiedene Positionen und habe mich da also reingearbeitet. Von daher ist das eine schöne Situation, in der ich mich da finde.
Was war denn von Ihrer Arbeit her so am nächsten an der heutigen Arbeit dran? Sie sind ja erstmal zum Diogenes Verlag nach Zürich gegangen, dann waren Sie in London, haben dort studiert, waren aber dort auch bei Nickelodeon. Dann haben Sie für Bertelsmann in New York gearbeitet, waren da aber auch bei einem Risikokapitalgeber. Yeah. Was war am nächsten an Ravensburger dran?
Naja, ich habe eigentlich immer Schritte gemacht und das sieht man danach im Rückspiegel besser, die sich für mich sehr freiwillig und eigeninitiativ angefühlt haben, wo ich Lust hatte darauf und wo ich gesagt habe, ah, das ist ein total spannendes Umfeld, das aber irgendwo im Umfeld des Unternehmens auch war. Also auch Kinderfernsehen, geht es um Kinder und um Medien oder im Verlag. Wir sind ja schließlich auch ein Verlag. Also von daher waren das alles Schritte, die vergleichbar sind. Die Zeit in Buchverlagen ist natürlich etwas, was ich für uns wirklich auch nutzen konnte, weil wir schließlich auch ein ordentlicher Buchverlag sind und ansonsten einfach mit Kindern und Familien in diesen Produkten arbeiten. Also von daher ja Nickelodeon und ja Verlag, vielleicht etwas weniger der Risikokapitalbegeber. Aber das war ja auch Startup-Arbeit und auch sowas machen wir heute immer mehr wieder, dass wir irgendwo rein investieren in eine Firma in unserem Feld.
Wobei der größte Kunde bei Ihnen inzwischen auch Amazon heißt. Ja. Wie ist es, wenn man den Kontakt darüber zum Kunden verliert?
Wir sehen es etwas anders. Amazon begreifen wir wirklich als eine Plattform, wo wir eigentlich selber mit dem Kunden arbeiten. Und auch die ganzen Marketingaktionen selber machen. Das ist eine ganz wichtige Einstellung, wie man Amazon sieht. Ob man wirklich durch die Plattform durch eigentlich mit dem Kunden arbeitet oder ob man Amazon als Mauer sieht. Und wir begreifen das eher so. Und da kann man relativ viel direkt am Kunden arbeiten.
Welchen Einfluss haben Sie denn dann auf den Kunden? Was geben Sie dort vor?
Fast alles. Also Amazon ist ein bisschen eine Plattform, die man in hohem Maße selber gestalten kann. Also jegliche Marketinginformationen über das Produkt, jegliche, wie es auch positioniert wird, geben wir vor. Wir können natürlich ganz genau lesen, wie es sich verkauft, auch im Vergleich zu anderen Produkten, können daraus Schlussfolgerungen machen, kriegen die ganzen Kunden Rückmeldungen, die Rezensionen darüber. Also all das geben wir vor. Wir geben natürlich nicht den Preis vor.
Und gleichermaßen nehmen Sie in Kauf, dass dadurch die kleinen Spielegeschäfte zum Tode verurteilt sind?
Das sehen wir insofern anders, weil wir natürlich sagen, naja, wir wollen den Endkunden erreichen, Sie und mich und den Konsumenten erreichen und wir verkaufen dort, wo er auch ist. Wir selektieren aber zunehmend, welche Produkte wir in welchem Kanal auch verkaufen, so wir das können, weil wir logischerweise den kleinen Spielwarenhändler und den Fachhandel als unser Rückgrat sehen.
Aber der ist ja schon mit dem Tode bedroht. Also der wird sich vermutlich gar nicht mehr halten können. Wie wollen Sie Ihr Rückgrat dann stärken?
Also es ist so, wenn man da ein Level tiefer reinschaut, dass es ganz viele Fachhändler gibt, die einen tollen Job machen, die in ihren eigenen Spiel- oder Buchhandlungen und auch auf verschiedenen Plattformen oder im Online selber ein ganz tolles Geschäft machen. Da sehen wir, dass manche sehr proaktiv in allen Kanälen arbeiten und diese nicht zum Tode verurteilt.
Die Welt soll internationaler und digitaler werden. Man sieht es bei Ihnen, Sie sitzen hier mit dem Tablet. Wie entsteht aus einem Brettspiel wie das verrückte Labyrinth ein digitales Labyrinth? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Ja, natürlich. Also erstmal das Brettspiel selber entsteht in einer engen Zusammenarbeit zwischen Autor und Redakteur. Also Autor immer von außen, Redakteur sind die Kreativen bei uns, die wichtigsten Personen letztlich, weil sie die Produkte machen. Und schon in der heutzutage, schon in der Anlage, gehen wir natürlich her und sagen, ja, wie könnte man das denn auch digital umsetzen? Und wir haben ein eigenes Team, die selber programmieren und die wissen, wie man digitale Produkte entwickelt und die das dann umsetzen. Manchmal ist noch eine Agentur dabei, wenn wir mehr programmieren müssen, aber die eigentlich schauen, wie können wir die Spielkriterien wirklich in der digitalen Welt auch umsetzen. Also Labyrinth eignet sich dafür natürlich super, weil da geht es ja alles ums Schieben und um Wege aufmachen, kann man auf einem Tablet oder auf einem Telefon sehr, sehr schön darstellen.
Sind denn noch die klassischen Spieleentwickler die, die dann so etwas auch in die digitale Welt führen oder holen sie sich dann die App-Entwickler dazu?
Ja, wie gesagt, da haben wir ein eigenes Team von App-Entwicklern, die dann dabei sind. Also wir haben den klassischen Redakteur, der führt das alles und der brieft oder arbeitet mit seinem Kollegen daran, zu sagen, okay, du setzt das bitte digital um, aber es muss alles aus einem Guss sein, es muss sich gleich anfühlen. Gravitrax, ein ganz extrem populäres Produkt von uns
im Moment. Die Kugelbahn ist das, glaube ich, ne?
Ja. Genau, da haben wir also von vornherein, das ist ein sehr physisches Spiel, das spielt man komplett ohne Tablet oder Elektronik, braucht man dazu nicht, aber man kann es genauso auch auf dem Tablet spielen, weil wir ja wissen, dass die Kinder, die das spielen, auch auf einem Tablet sind und da wollen wir, dass die auch Gravitrax spielen können.
Und wie stellt sich heraus, was dann da die besonders kniffligen Punkte sind, dass so ein Spiel dann in der digitalen Welt auch funktioniert?
Ja, das kommt im Tun. Das sieht man natürlich dann nach einer Weile, wie es benutzt wird. Das Schöne an der digitalen Welt ist ja, dass man immer weiterbauen kann. Also das physische Produkt ist irgendwann mal in irgendeiner bestimmten Form dann im Handel erhältlich. Das Digitale, man lernt sehr schnell, was die Nutzer davon mögen, was sie nicht mögen und kann das weiter verändern. Also das kommt im Tun.
Sie sitzen jetzt nicht mit Zettel und Stift hier, da bin ich noch die Oldschool-Variante, würde man neudeutsch sagen. Und Sie sitzen hier mit dem Tablet. Legt also Ravensburger die Entwicklung mehr auf das Digitale als auf das Analoge?
Also, dass ich mit dem Tablet hier sitze, liegt rein daran, dass ich von zu Hause komme und der Drucker zu Hause nicht funktioniert, sonst hätte ich ja auch hier Papier vor mir.
Und Sie müssen sich nicht entschuldigen.
Nein, bei uns. Und das ist ja das, was die letzten Jahre auch passiert ist und deswegen läuft die Firma auch recht gut. Kommen gerade das klassische Spielen und das Puzzeln und auch die Bücher laufen sehr, sehr gut. Und wir sagen, wir wollen trotzdem in das Digitale investieren, weil wir uns alle auch in unserem Tagesablauf sehen und kennen und wissen, dass die Kinder halt auch so und so viel Zeit in der digitalen Welt sind und wir als Ravensburger da etwas anbieten wollen. Das schätzen die Eltern auch, weil die Eltern ja oftmals noch sagen, naja, die Inhalte, die mein Kind in der digitalen Welt hat, da bin ich mir gar nicht so sicher drüber. Und da können wir natürlich als Ravensburger, als Marke, der vertraut wird, auch reinkommen und sinnvolle Angebote geben.
Jetzt gibt es gerade aus der Neurowissenschaft auch Erkenntnisse und auch Bedenken, wenn es um digitales Lernen geht. Inwiefern haben Sie das auf dem Schirm?
Das haben wir auf dem Schirm. Wir setzen uns da auch mit den vielen verschiedenen Meinungen und Richtungen, streuen sehr breit auseinander. Unsere Meinung ist, dass wie bei den meisten Themen im Leben in Maßen alles in Ordnung ist. Also wenn man das Kind nur noch am Telefon oder am Tablet sieht, dann ist es ein Problem. Wenn es in einer sinnvollen Zeit pro Tag, pro Woche, je nach Alter ist, haben wir damit gar kein Problem.
Wenn 2/3 des Geschäfts bei Ravensburger im Ausland liegen, wie steht es dann um die Investitionen? Gibt es auch Investitionen am Standort Ravensburg?
Ja, also der Standort Ravensburg ist nach wie vor und wird auch bleiben unser größter Standort, wo wir nicht nur ganz viele Produktschaffende und Vertrieb und Finanzkollegen etc. etc. haben, sondern eben auch nach wie vor und sehr gut produzieren und auch von dort die Logistik machen, weil es auch perfekt liegt für uns in der Geografie mit unserer Kundenstruktur. Und von daher investieren wir am Standort grundsätzlich und jedes Jahr und im Moment auch gerade wieder mehr, weil wir gerade eine größere Neuorganisation gemacht haben, Leute umziehen, auch die Büros verändern. Also gerade wird wieder mehr am schönen Standort Ravensburg investiert.
Was genau? Also Büros höre ich daraus, ja?
Büros, also es ist natürlich immer in der Produktion und weil gerade sowas wie Puzzle auch so toll läuft, investieren wir da im Moment. Und dann werden die Büros in der Tat umgestaltet, weil wir natürlich als langjähriges Unternehmen immer aus verschiedenen Zeitabschnitten auch Büros haben und das eine oder andere lohnt sich jetzt echt mal neu zu gestalten und auch neu zu denken.
Ja, es gibt ja so Mitarbeiterportale auch im Internet, wo man nachlesen kann über Kritik. Da waren die Büros zum Beispiel ein Punkt, wo es dann hieß, ja, Büros könnten moderner sein. Ja. Und es schreibt dann jemand auch aus dem Bereich Logistik, Materialwirtschaft. Gut sind die regelmäßigen Infoveranstaltungen, aber als sehr negativ wurde bewertet, dass die angegebene Arbeitszeit von 35 Stunden pro Woche so gut wie nie eingehalten werde. Es müssten ständig Überstunden geleistet werden. Und schreibt dann zum Fazit, zum Image, das Image des Ravensburger Verlags ist noch gut, was sich allerdings bei der aktuellen Entwicklung im Unternehmen stark verändern wird. Wie gehen Sie mit der Mitarbeiterkritik um?
In einer Rolle wie meiner, wo ich wirklich mich dem Unternehmen verpflichtet fühle, schaue ich immer, dass ich das mache, von dem ich wirklich tief überzeugt bin, dass es der richtige Weg fürs Unternehmen ist, und muss die Idee ablegen, dass ich es jedem recht machen kann. Und deswegen weiß ich, dass mit jeder Entscheidung, die ich mache, wird es Leute geben, die das ganz toll finden. Und es wird Leute geben, die das in Ordnung finden. Und es wird ein paar geben, die das gar nicht gut finden. Natürlich sind solche Portale primär auch von denen bevölkert, die was nicht gut finden und das auch sehr klar sagen. Von daher, mit solcher Kritik muss ich leben.
Und konkret zu dieser Kritik, angegebene Arbeitszeit 35 Stunden pro Woche werde so gut wie nie eingehalten. Haben Sie Einblick überhaupt in solche Bereiche dann?
Natürlich, weil bei uns die Leute ja in verschiedenen Verträgen auch stempeln zum Teil. Wir haben sehr genauen Einblick. Wir wissen auch, wie wir mit dem Thema umgehen, auch in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Und ja, es waren anstrengende Zeiten in den letzten 2 Jahren bei uns. Im Moment ist es eine anstrengende Zeit, weil wir durch eine große, alle zusammen durch wahrscheinlich eine besondere Zeit gehen mit Covid, Corona. Und bei uns davor aber auch schon, weil wir wirklich die Firma in ihrer Struktur verändert haben. Und wenn immer eine Firma, gerade eine sehr eingesessene Firma in der Struktur verändert, dann tut es auch weh. Und es war auch zusätzliche Arbeit. Eine ganz tolle Leistung von unseren Mitarbeitern.
Sie waren 15 Jahre lang im Ausland, sind jetzt seit 3 Jahren Vorstandsvorsitzender von Ravensburger. Sie sind ein klassisches Familienunternehmen. Wer von der Familie ist denn noch dabei?
Also das Unternehmen wurde lange Jahre schon von der Firma geleitet. Es wurde aber auch schon von Leuten geleitet, die nicht aus der Familie kommen. Und auch heute ist es eine Kombination natürlich in hohem Maße aus Familien. Und ich habe ganz viele Familie und ganz viele Kollegen, die mit mir die Firma führen, die nicht aus der Familie kommen. In der Tat ist derzeit aus der Familie im Unternehmen aktiv, bin nur ich. Und 2 aus meiner Generation sind im Aufsichtsrat, also im überwachenden Gremium sozusagen vorhanden.
Wir hatten eben mal über die Entwicklung gesprochen, über das Auslandsgeschäft. Sie hatten den asiatischen Markt erwähnt. Viele blicken natürlich auch auf China, auf Japan. Wie nähern Sie sich denn dem asiatischen Markt?
Ja, also mit viel Demut, weil wir dort wirklich noch sehr klein sind und in den letzten vielen Jahren sehr stark in Europa expandiert haben und eben auch in Amerika und gerade mal anfangen. Wir haben über die skandinavische Firma Brio eine japanische Tochtergesellschaft und das ist toll, weil wir dort auch Leute vor Ort haben, die aus dem Land sind, die das wirklich verstehen. Und bei China fangen wir wirklich von vorne an und machen erstmal relativ viel Recherche mit Konsumenten, auch mit der Handelsstruktur. Und lernen gerade erstmal, wie der Markt wirklich funktioniert.
Können Sie das so unterscheiden? Wie spielt welche Nation? Haben Sie da so Eigenschaften ausmachen können?
Wir sehen, welche Arten von Produkten mehr. Also Deutschland ist in besonderem Maße ein Spieleland. Amerika auch. Andere Märkte, Frankreich, es spielt Puzzle eine große Rolle. Aber da ist das Spielen als solches ein bisschen kleiner. Da spielen dann andere Kategorien wie Konstruktion, was wir mit Gravitrax machen, eine größere Rolle. Also von daher, ja, wir sehen schon die Unterschiede. Und natürlich in China spielt es zum Beispiel eine große Rolle. Sind es mehr Spielerspiele oder eher Einzelspielerspiele, da spielen, da funktionieren Sachen, die Einzelspieler-Themen sind sehr gut. Und da darf es gerne immer ein bisschen edukativ sein, wo Ravensburger ja auch herkommt.
Und jetzt blicken Sie auf den japanischen Markt. Japan ist jetzt im Speziellen ein Land mit einer überalterten Gesellschaft. Das ist auch Thema in Deutschland. Wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist es. Japan hat vor allem aus unserer Sicht, ist toll, weil es einen extrem hohen Qualitätsanspruch hat. Und wir natürlich da immer gemessen werden, gerade auch mit einem Brio, was aus Skandinavien auch mit hoher Qualität kommt. Also in manchen Märkten haben wir ja als deutsche oder skandinavische Firmen eher das Problem, dass unsere Qualität zu hoch ist. In Japan muss sie immer noch höher sein und deswegen ist das gut. Die eher alternde Gesellschaft, das sind natürlich Themen, die wir durchaus durch Spiel und durch Puzzle auch bearbeiten. Nur ist es ja meistens so, ältere Menschen wollen nicht unbedingt als ältere Menschen angesprochen werden. Also wir machen da keine extra Vermarktungs- oder keine extra Produktlinien in diese Richtung.
Bis 99 stand früher immer auf den Spielen drauf. Ich weiß nicht, was hier heute draufsteht.
Das schreiben wir immer noch drauf, ja.
Was ist mit den 101-Jährigen?
Ja, ab und zu kriegen wir auch Aufstände der 101-Jährigen, vor allem von Satirezeitungen.
Wie ist es denn mit dem Standort Ravensburg? Wie schwer ist es, gute Leute nach Ravensburg zu locken?
Es ist nicht schwer, weil, ich meine, schauen Sie sich unsere Gegend an, es ist doch eine wunderschöne Gegend. Also jeder, der irgendwo ein bisschen was mit Natur zu tun hat, in der Nähe des Sees und in der Nähe der Berge zu wohnen, ist ein Traum. Ich habe immer das Gefühl, auch hier in Baden-Württemberg oftmals, dass wir uns eigentlich fast ein bisschen schlechter machen in der Provinz, als das wirklich ist. Wir kriegen die Leute dorthin. Wenn jemand bei uns in der Gegend wäre und nicht rauskommen würde, dann wäre das schlecht. Aber das Schöne ist, wir sind ja eine internationale Firma. Das kann ein Platz sein, von dem man startet, von dem man sehr viel international arbeitet, auch reist, wenn man es denn kann, und rauskommt und sich inspiriert. Und die Kombination funktioniert super.
Wie steht es um den Fachkräftemangel? Davon sind Sie doch wahrscheinlich auch betroffen.
Ja, da bin ich jetzt gespannt, wie das in der nächsten Zeit weitergeht. Wir spüren natürlich im Moment schon die eher sich abkühlende Wirtschaft und dass das eher einfacher wird für uns, wieder Personen zu finden. Auch in Produktion und Logistik. Wir sind ja in einer Gegend, wo auch viele große Automobilzulieferer sind. Und da wird es eher ein bisschen einfacher im Moment gerade.
Gibt es genügend Bewerber für Ferienjobs?
Ja.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Clemens Meyer.
Danke Ihnen.
Eins gehört.